Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Alle Jahre wieder die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute. Dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Gerardine Dani-Knedlik zu meiner Rechten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin. Daneben hat Platz genommen Dr. Hanna Seidel, auch vom DEW Berlin, Professor Dr. Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut aus München. Dann haben wir, müssen wir mal schauen, ob die Reihenfolge auch stimmt, Professor Dr. Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, dann Professor Dr. Oliver Holtemüller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle und außen Platz genommen Professor Dr. Thorsten Schmidt vom RWE Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen. Dann gehen wir schon in die Statements. Frau Dani-Knedlik, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, ich heiße alle herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Ihnen das 151. Gutachten der Gemeinschaftsdiagnose in diesem Herbst vorstellen zu dürfen. Bevor wir in die Details gehen, würde ich Ihnen die Ergebnisse des Gutachtens noch mal in aller Kürze präsentieren. Die deutsche Wirtschaft befand sich in den vergangenen 2 Jahren in einer Rezession. Die Talsohle dürfte jetzt erreicht sein. Die neue Bundesregierung setzt deutliche expansive Impulse in der Finanzpolitik, was dem Aufschwung nun Tempo verleihen dürfte. Die Institute erwarten in den kommenden 2 Jahren ein Wirtschaftswachstum von 1,3 und 1,4%. Das ist deutlich mehr als die mit 0,2% prognostizierte Expansion in diesem Jahr. Das Konjunkturbild der deutschen Wirtschaft dürfte allerdings ein etwas anderes sein, als wir das in vergangenen Aufschwungphasen beobachten konnten. Übliche Treiber der deutschen Wirtschaft, wie kräftige Zuwächse bei den Exporten, kräftige Zuwächse beim verarbeitenden Gewerbe, fallen dieses Mal aus. In den kommenden Jahren wird sich der Aufschwung auf die Binnenwirtschaft konzentrieren, gestützt von den finanzpolitischen Impulsen. Aber diese expansive Finanzpolitik kaschiert die strukturellen Probleme nur. Eine Verjüngungskur der deutschen Wirtschaft bleibt aus. Die Wachstumsaussichten verschlechtern sich weiter. Um Wachstumsperspektiven der deutschen Wirtschaft zu verbessern, benötigt es grundlegende, standortstärkende Reformen, die wir sehr gerne im Herbst der Reformen begrüßen würden. Für die Details. Für die Weltwirtschaft gebe ich jetzt ab an Dr. Hanna Seidel.
Ja. Bitte. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die US-Zollpolitik wirft im Herbst 2025 weiter lange Schatten auf die Weltwirtschaft. Inzwischen haben zahlreiche Länder und auch die EU Handelsvereinbarungen mit den USA getroffen. Diese Abkommen geben dem internationalen Handel zwar einen Rahmen und vergrößern so die Planungssicherheit. Gleichzeitig verfestigen sie jedoch ein hohes Zollniveau. Der effektive Zollsatz auf US-Importe liegt derzeit um mehr als 10 Prozentpunkte über dem Wert von 2024. Trotz dieser Belastung und der anhaltend hohen wirtschaftspolitischen Unsicherheit hat sich die Weltkonjunktur bislang robust gezeigt. Wesentlicher Grund dafür war, dass Importe in Erwartung höherer Zölle vorgezogen wurden. Diese Vorzieheffekte haben im ersten Halbjahr den Welthandel und die globale Industrieproduktion gestützt. Zudem wurden offenbar viele für die USA bestimmte Exporte aus mit hohen Zöllen belasteten Ländern über Drittländer umgeleitet, um so eben diese Zölle zu umgehen. In den kommenden Monaten dürften diese Sondereffekte, Handelsumleitungen und Vorzieheffekte allerdings auslaufen, sodass die US-Zölle zunehmend Handel und Produktion belasten. Die Geldpolitik dürfte im Prognosezeitraum nur geringe Impulse liefern. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gilt mit einem Leitzins von 2% als weitgehend neutral. Die EZB dürfte im Prognosezeitraum ihren Leitzins unverändert lassen, da die Teuerung weitgehend zielgerecht verläuft und die Konjunktur im Euroraum moderat expandiert. In den USA hingegen liegt das Zinsniveau deutlich höher. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Zölle das Inflationsumfeld verschlechtert haben. Gleichzeitig hat sich die Konjunktur in den USA aber merklich abgekühlt, was inzwischen auch am US-Arbeitsmarkt angekommen ist. Deshalb hat die US-Notenbank den Leitzins im September auf 4,0 bis 4,25% reduziert. Weitere Zinssenkungen dürfen im Prognosezeitraum folgen. Die internationale Finanzpolitik dürfte im Prognosezeitraum leicht dämpfend wirken. In den USA bleibt das Haushaltsdefizit voraussichtlich hoch. Zusätzliche Zolleinnahmen dürften es nur geringfügig verringern. Im Euroraum ergibt sich insgesamt wohl eine neutrale Wirkung, auch weil gelockerte Fiskalregeln mehr Spielraum für Verteidigungsausgaben eröffnen. Insgesamt erwarten wir eine Verlangsamung der Weltkonjunktur. Für das laufende Jahr rechnen wir mit einer Zuwachsrate der Weltproduktion von 2,6%, 2026 nur noch mit einem Plus von 2,3%. Für das Jahr 2027 wird dann eine leichte Belebung mit einer Zuwachsrate von 2,5% prognostiziert. Dabei schwächt sich die Dynamik sowohl in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften als auch in den Schwellenländern ab. Ein wesentlicher Grund für die Abschwächung der Weltkonjunktur ist der drastische Anstieg der US-Zölle. Diese US-Zölle wirken wie ein negativer Angebotsschock für die Weltwirtschaft, der die internationale Arbeitsteilung erschwert und zu einer Anpassung der globalen Lieferketten und Produktionsstrukturen führt. Im Ergebnis setzt das die Produktivität herab. Eine ähnliche Dynamik zeigt sich beim Welthandel. Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem Anstieg von 2,8%, getragen von kräftigen Vorzieheffekten im ersten Halbjahr. Die Verlangsamung tritt erst im weiteren Jahresverlauf ein und zeigt sich vor allem im kommenden Jahr, für das nur eine leichte Zunahme von 0,5% erwartet wird. Erst 2027 dürfte der Welthandel mit 2,2% wieder etwas stärker zulegen. Die Risiken für die Weltwirtschaft bleiben hoch. Neben geopolitischen Konflikten stehen handelspolitische Unsicherheiten im Vordergrund. So wurde beispielsweise zwischen den USA und China bislang kein Zollabkommen erzielt. Darüber hinaus können die drastisch erhöhten US-Zölle preistreibender wirken als angenommen. Eine weitere Prognoseunsicherheit ergibt sich aus der veränderten globalen Produktions- und Nachfragestruktur. Es ist derzeit schwer abschätzbar, wie sich das verarbeitende Gewerbe in Europa an eine schwächere Nachfrage aus China und den USA und an einen stärkeren Wettbewerb auf dem Weltmarkt anpasst. Schließlich wirft die unzureichende Budgetkonsolidierung in einigen europäischen Ländern Fragen zur langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen auf. Das birgt das Risiko steigender Inflationserwartungen und damit auch höherer Zinsen. Vielen Dank.
Danke.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Ich darf Ihnen jetzt nochmal die Prognose von Deutschland im Detail präsentieren. Die Krise war deutlich ausgeprägter als bislang gedacht. Die Rezession tiefer als erwartet, wie uns die revidierten Wachstumszahlen zuletzt gezeigt haben. Die konjunkturelle Talsohle ist wohl nun erreicht, denn in der ersten Jahreshälfte stagnierte die deutsche Wirtschaft. Aber eine breit angelegte Erholung ist nicht zu erwarten, denn grundlegende strukturelle Schwächen bleiben bestehen. Konkret lasten auf den Wachstumsperspektiven die im internationalen Vergleich hohen Lohnstück- und Energiekosten, der anhaltende Fachkräftemangel und eine weiterhin abnehmende Wettbewerbsfähigkeit. Der angelegte Aufschwung wird gestützt durch den schon seit dem vergangenen Jahr merklich zulegenden Konsum. Dabei hat der nachlassende Preisauftrieb, die gleichzeitig stark steigenden Löhne und die positive Entwicklung der verfügbaren Einkommen den privaten Verbrauch beleben können. Das hat entsprechend die Wertschöpfung in den konsumnahen Dienstleistungsbereichen gestützt. Im produzierenden Gewerbe hingegen lässt die Belebung noch auf sich warten. Zuletzt waren die Investitionen und die Ausrüstung in Bauten weiter abnehmend. Die Stimmung bei den Unternehmen im produzierenden Gewerbe ist noch eingetrübt, sie hat sich aber spürbar verbessert. Es gibt zwei Faktoren, die zurzeit und in den kommenden Jahren die deutsche Wirtschaft maßgeblich beeinflussen werden. Handelshemmnisse auf der einen Seite, die Finanzpolitik auf der anderen Seite. Durch die Zollpolitik der USA haben die Handelshemmnisse im Vergleich zum vergangenen Jahr erheblich zugenommen. In Erwartung einsetzender Zölle sind die Exporte zu Jahresbeginn außergewöhnlich stark gestiegen. Nach diesen vorgezogenen Käufen gab es im zweiten Quartal dann einen entsprechenden Rückschlag. Die Warenexporte in die USA gingen deutlich zurück. Wir unterstellen in diesem Gutachten, dass die Zollregelungen aus der aktuellen Handelseinigung der EU und der USA Bestand haben werden. Und damit sind die Handelshemmnisse deutlich stärker als noch im vergangenen Jahr, was dann die Exporte im Prognoseverlauf nur Verhalten entwickeln lassen dürfte. Dies dürfte insbesondere die Aussichten des verarbeitenden Gewerbes beeinträchtigen. Zu dem zweiten Faktor der Finanzpolitik. Zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit sowie zur Verbesserung der Infrastruktur und zum Klimaschutz setzt die neue Bundesregierung auf die erweiterten Verschuldungsregeln aus dem Frühjahr. Zusammen mit anderen Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag ergeben sich daraus für die kommenden Jahre expansive finanzpolitische Impulse. Wir haben bei der Quantifizierung dieser expansiven finanzpolitischen Impulse drei wichtige Faktoren berücksichtigt. Der erste Faktor ist, dass Mittel aufgrund von längeren Planungs-, Beschaffungs- und Vergabezeiten deutlich langsamer abfließen dürften, als in den Bundeshaushaltsentwürfen unterstellt ist, insbesondere für Baumaßnahmen und für Verteidigungsgüter. Der zweite Faktor ist, dass ein Teil der Kredite dazu dienen dürfte, Konsolidierung zu vermeiden. Ohne die erweiterten Verschuldungsregeln hätten die öffentlichen Haushalte bereits ab dem laufenden Jahr konsolidiert werden müssen. Das heißt, ein Teil dieses erweiterten Kreditspielraums wird voraussichtlich dafür verwendet, Ausgabenpfade zu stabilisieren. Und der dritte Punkt ist, trotz der erweiterten Kreditmöglichkeiten entsteht im Jahr 2027 ein Konsolidierungsbedarf, der erheblich ist. Bislang sind noch keine wirtschaftspolitischen Reformen absehbar, die eine nachhaltige Haushaltsführung für dieses Jahr gewährleisten, insbesondere bei den Sozialversicherungen. Insgesamt unterstellen die Institute, dass der gesamtwirtschaftliche Haushalt im kommenden Jahr um rund 35 Milliarden Euro und im Jahr 2027 um rund 21 Milliarden Euro höhere Ausgaben hat als im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Im laufenden Jahr hat er rund 5,6 Milliarden Euro weniger Ausgaben im Vergleich zu 2024. Alles zusammengenommen erwarten die Institute ab dem kommenden Jahr einen konjunkturellen Aufschwung. Dieser zeichnet sich bereits in diesem Jahr ab und wird durch die expansive Finanzpolitik wohl an Fahrt gewinnen. Kräftig zulegen dürften dabei die Dienstleistungsbereiche, insbesondere im öffentlichen Sektor. Nur verhalten wird hingegen die Erholung im produzierenden Gewerbe ausfallen. Vor allem dürfte sich die Auslandsnachfrage nach deutschen Waren weiterhin nur schleppend entwickeln. Das ist nicht zuletzt auf die US-Zollpolitik zurückzuführen. Die expansive Finanzpolitik kann das nur begrenzt abfedern. Denn ein erheblicher Teil der Mittel fließt in die Rüstungsindustrie und in den Tiefbau und damit in Bereiche, in denen die bestehenden Kapazitäten bereits gut ausgelastet sind. Es dürfte in diesen Bereichen daher auch zu deutlichen Preiseffekten kommen. Gleichzeitig machen diese Bereiche aber nur einen kleinen Teil der gesamten Bruttowertschöpfung aus. Außerdem wird wohl ein wesentlicher Teil der Rüstungsbeschaffung Güter und Vorleistungen aus dem Ausland benötigen. Damit dürften sie nur begrenzt zur Wertschöpfung in Deutschland beitragen. Zusätzlich belastet das Investitionsklima die weiterhin hohen Unsicherheiten. Aber insgesamt dürfte es dennoch zu Kapazitätsausweitung und entsprechenden privaten Investitionen kommen in Bereichen, die eben von den finanzpolitischen Impulsen profitieren. Wie schlägt sich das jetzt im Arbeitsmarkt und im Verbraucherpreisen nieder? Im Zuge der konjunkturellen Erholung dürfte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt deutlich verbessern. So ist in den kommenden beiden Jahren mit einem Beschäftigungsaufbau zu rechnen. Zusammen mit steigenden real verfügbaren Einkommen dürfte dies den Konsum der privaten Haushalte und entsprechend die konsumnahen Dienstleistungsbereiche stützen. Wir schätzen die Verbraucherpreisinflation im Prognosezeitraum bei ungefähr 2% ein. Alles in allem prognostizieren wir damit, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr mit einem Anstieg um 0,2% kaum mehr als stagniert. Die Prognose liegt damit um 0,1% höher als im Frühjahr. Das ist vor allen Dingen auf die Revision der Vorjahresdaten zurückzuführen. Die unterjährige Dynamik ist etwas schlechter eingestellt. Ab dem kommenden Jahr ist dann der Aufschwung auch in den Jahresraten sichtbar. Das Bruttoinlandsprodukt steigt im kommenden Jahr um 1,3% und im Jahr 2027 um 1,4%. Wir belassen die Rate für 2026 gemäß dem Frühjahrsgutachten, was wir vorgelegt haben. Insgesamt ergibt sich ein anderes Konjunkturbild als in früheren Aufschwungphasen. Kräftige Zuwächse bei Exporten fallen dieses Mal als Treiber aus. Der Aufschwung konzentriert sich in den kommenden Jahren auf die Binnenwirtschaft, gestützt von der expansiven Finanzpolitik. Die strukturellen Probleme werden bislang nur kaschiert. Grundlegende standortstärkende Reformen stehen noch aus, sodass sich die Wachstumsperspektiven verschlechtern. Und das lässt sich nicht zuletzt an der Schätzung des Produktionspotenzials in unserem Gutachten ablesen. Das nimmt an, dass die Wachstumsrate des Potenzials auf 0,2% bis zum Ende des Jahrzehnts liegt. Für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland bestehen Risiken. Zum einen kann es zu weiteren handelspolitischen Eskalationen zwischen den USA und der EU kommen. Zudem ist die Schätzung der gesamtwirtschaftlichen Effekte, die sich aus den finanzpolitischen Impulsen ergeben, mit einer großen Schätzunsicherheit behaftet. Je nach tatsächlicher Ausgestaltung der Maßnahmen könnten die gesamtwirtschaftlichen Effekte daher deutlich stärker, aber auch deutlich schwächer ausfallen. Auch gehen von den bislang ausbleibenden Konsolidierungsmaßnahmen erhebliche Risiken aus. Eine fehlende Konsolidierungsperspektive bei gleichzeitig hohen Ausgaben für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz könnte mittelfristig zu einer Ausweitung der strukturellen Defizite führen. Und damit steigt die Gefahr, dass das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der deutschen Finanzpolitik schwindet und die finanzpolitische Handlungsfähigkeit eingeschränkt wird. Kurzfristig würden die ausbleibenden Konsolidierungsbemühungen die Konjunktur zwar anschieben, den späteren Reformdruck aber erhöhen. In diesem Gutachten haben wir auch zur Orientierung einen wirtschaftspolitischen Kompass mit 12 Punkten zu den 4 Kernthemen der heutigen Herausforderung für die deutsche Wirtschaft erstellt. Bei der Außenwirtschaft empfehlen wir, Handelsbeziehungen zu diversifizieren und zu stärken, Regulierung auch als Wettbewerbsfaktor für den Standort Deutschland mitzudenken. Bei der Beschäftigung müssen die Sozialversicherungsbeiträge stabilisiert, die Arbeitsanreize verbessert und das Humankapital gestärkt werden. Zur Förderung des Wirtschaftswachstums ist es aus unserer Sicht der richtige Weg, Standort statt Industriepolitik zu betreiben, bei der Energiewende auf Preissignale zu setzen, die Effizienz des Staates zu erhöhen und Innovationshemmnisse abzubauen. Schlussendlich zur Sicherung der Finanz- und Preisstabilität in der langen Frist ist es wichtig, Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu sichern und Finanzpolitik europäisch zu denken. Die deutsche Wirtschaft steht wirtschaftspolitisch an einem Wendepunkt, denn die Wachstumsaussichten verschlechtern sich zusehends. Die Prognose der Gemeinschaftsdiagnose zeigt, dass die expansive Finanzpolitik der Bundesregierung dem Aufschwung etwas Tempo verleiht. Damit werden die strukturellen Probleme aber nur kurzfristig kaschiert. Die Verjüngungskur der deutschen Wirtschaft bleibt aus. Würden notwendige Reformen, insbesondere zu Arbeitsmarktanreizen und Modernisierung des Staatswesens, umgesetzt, dürfte das nicht nur das langfristige Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft stärken, sondern bereits kurzfristig die Konjunktur stimulieren und zudem den Konsolidierungsdruck mindern. Ich bedanke mich.
Dankeschön für die Eingangsstatements. Dann kommen wir zu Fragen. Am besten auch immer dazu sagen, an wen sich die Frage richtet. Und die Bitte ans Podium, wenn Sie ergänzen wollen, einfach melden, damit ich, weil ich nicht alles so sehe. Dann haben wir die erste Frage von Herrn Hönig.
Ja, Ja, jetzt geht's. Andreas Junig von der dpa. Zunächst eine Verständnisfrage. Wie hoch ist denn der Anteil des Sondervermögens, also der exklusiven Finanzpolitik jetzt prozentual an diesem Wachstum, das Sie prognostizieren von 1,3 und 1,4%? Das habe ich jetzt noch nicht gesehen in der Langfassung. Genau, das wäre erstmal die erste Frage.
Ja, gerne. Ich würde den Anfang machen. Wir haben keine explizite Abschätzung in unser Gutachten reingeschrieben zum Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz, denn es gibt mehrere Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen, die ich in dem Eingangsstatement auch angesprochen habe. Das sind die drei wichtigen Faktoren. Die Mittel aus den erweiterten Verschuldungsregeln werden auch zur Vermeidung von Konsolidierung verwendet, teilweise. Und was wir ausgewiesen haben, ist in den Effekt in Summe, also die insgesamt die expansiven finanzpolitischen Impulse, dürften in den beiden kommenden Jahren den Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,8 und um 0,4% spürbar erhöhen. Das wäre der Gesamteffekt für die finanzpolitischen Impulse.
Jetzt haben Sie ja diesen 12-Punkte-Plan für die Reform vorgelegt. Der Kanzler hat den Herbst der Reform ausgerufen, aber die Kommission zur Rente, zur Pflege und so weiter, die tagen ja erst. Also insofern, wie schauen Sie jetzt auf diesen ausgerufenen Herbst der Reform? Also rechnen Sie wirklich damit, dass es bald, worauf Sie ja drängen, wirklich zu grundlegenden Strukturreformen kommt?
Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen, der Zeithorizont. Ich denke, das variiert von den Maßnahmen, von Maßnahme zu Maßnahme und von Bereich zu Bereich. Ich denke, gerade bei den Arbeitsmarktanreizen könnte es zu relativ raschen Reformen kommen. Natürlich haben Sie recht, bei den Sozialversicherungen dürfte das etwas länger dauern. Man sollte vielleicht nicht zu lange warten, denn standortstärkende Reformen sind wichtig, damit die Wachstumsaussichten sich verbessern. Möchtet ihr ergänzen?
Ja, kurz. Ja, wir müssen ja leider feststellen, dass wir im Bereich der Rentenversicherung nicht mit einem Herbst der Reformen jetzt das Jahr beschließen, sondern mit einem Rückschritt. Ein schlichtes Nichtstun würde ja bedeuten, dass der Nachhaltigkeitsfaktor wieder in Gang gesetzt werden könnte. Dem hat man sich aber schon im Koalitionsvertrag verweigert. Und deshalb wird die Situation jetzt nicht nur nicht besser, sondern sie wird erst mal schlechter. Und ich kann nur noch mal unterstreichen, wie wichtig es ist, nicht nur für die Wachstumskräfte in diesem Land, da dürfte das ohnehin jedem einleuchten, sondern auch für die konjunkturelle Entwicklung jetzt Signale zu setzen, die alle in die richtige Richtung weisen. Wir merken ja jetzt schon, dass die Hoffnung, die auch in weiten Teilen der Wirtschaft geschöpft wurde mit dem Regierungswechsel, sich schon wieder deutlich eingetrübt hat. Nicht zuletzt bei den Geschäftsklimazahlen sehen wir das ja. Und ohne ein solches Paket klarer standortstärkender Reformen dürften eben auch die finanzpolitischen Impulse früher oder später verpuffen.
Die nächste Frage, Herr Olk.
Ja, vielen Dank, Julian Olk vom Handelsblatt. Betrifft auch nochmal die expansive Finanzpolitik. Könnten Sie was zu den Multiplikatoren sagen, wie hoch Sie die in welchem Bereich annehmen? Und eine zweite Frage auch zum 12-Punkte-Plan. Es ist ja so ein bisschen ein besonderes Kapitel, was Sie da jetzt zusammengeschrieben haben. Es gibt ja immer ein wirtschaftspolitisches Kapitel, aber ich glaube, die Gewichtung und die Ausführlichkeit, die da jetzt zusammengeschrieben wurde, ist ja dann doch nochmal besonders. Können Sie einmal erklären, wie es im Prozess dazu kam, dass Sie gesagt haben, wir müssen da jetzt nochmal stärker drauf gehen. Die Bundesregierung hat das vielleicht noch nicht ganz verstanden, um was es da jetzt geht.
Ja, danke. Zu den Multiplikatoren. Also wir haben eine Reihe an Annahmen getroffen. Das muss man in der jetzigen Situation aber nochmal. Also man kann nicht losgelöst die Milliarden, die von den Sondervermögen und Ausgaben für Verteidigung kommen, mit einem Multiplikator beziffern. So sind wir auch nicht vorgegangen. Man muss das in der Gesamtgemengelage sehen, auch mit Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag wie dem Investitionsbooster. Und dann muss man sich überlegen, wo sich diese verschiedenen Gelder verteilen. Und aus diesem Grund haben wir eben den Wachstumsbeitrag in Prozentpunkten hier ausgewiesen von dem Gesamtpaket, weil eben Teile dieser Gelder für sehr viele unterschiedliche Dinge verwendet werden und wir jetzt keinen gesamtwirtschaftlichen Multiplikator ausweisen können bei unserer Vorhergehensweise. Zu Ihrer zweiten Frage, wie kam der 12-Punkte-Plan zustande? Ich denke, das liest sich sehr gut aus unserer Prognose ab, denn wir möchten gerne betonen, dass wir zwar einen Aufschwung sehen und wir haben das Wort Aufschwung gewählt und nicht Erholung, aus einem Grund, weil wir diesen Aufschwung sehen, der aber sich nicht widerspiegelt in einer Stärkung der langfristigen Wachstumsperspektiven. Und sich hinzustellen, ohne Vorschläge zu machen, was denn getan werden kann für langfristige Wachstumsperspektiven, das ist sicherlich auch ungünstig. Und aus diesem Grund haben wir uns überlegt, dass wir nochmal zusammenschreiben, was aus unserer Perspektive wichtige Reformen sind, die die Wachstumsperspektiven in Deutschland und den Standort Deutschland aus wirtschaftlicher Perspektive deutlich stärken würden.
Herr Holtemüller?
Ja, ich möchte das nochmal unterstreichen und betonen, der Multiplikator finanzpolitischer Maßnahmen ist eine theoretische Kennziffer in der Ceteris Paribus-Welt. Also was würde mit dem Bruttoinlandsprodukt passieren, wenn wir die Staatsausgaben für irgendetwas erhöhen und sonst nichts anderes passiert? Aber in der Welt leben wir nicht. Es passieren ja viele Dinge gleichzeitig, vor allen Dingen auch viele Verschiebebahnhöfe. Deshalb halten wir es für irreführend, von so einem finanzpolitischen Multiplikator zu sprechen, weil er eine unzulässige Verkürzung darstellen würde. Man kann aber nochmal auf die Größenordnungen hinweisen, über die wir hier sprechen. Das strukturelle Defizit des Staatshaushaltes wird ja in die Region von 4% gehen im Prognosezeitraum. Das ist also massiv. Wir haben eine massive Ausweitung der strukturellen Staatsverschuldung. Und dann kann man sich angucken, wo geht das Geld hin? Und wenn wir das tun, dann sehen wir, dass eben vor allen Dingen der Staatsverbrauch weiter kräftig zunehmen wird. Der Staatsverbrauch expandiert in der Größenordnung zwischen 48 und 43 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Die Investitionen viel, viel geringer. Ja, der Anteil des Staatsverbrauchs am Bruttoinlandsprodukt wird viel stärker steigen als der Bruttoinvestitionen des Staates. Und da unterscheiden sich eben die Wirkungen kurz- und langfristig sehr stark. Verbrauch, Steigerung des Staatsverbrauchs hat kurzfristig expansive Wirkungen auf die Konjunktur, aber nicht so sehr langfristig, vielleicht sogar im Gegenteil. Bei den Investitionen ist es andersrum. Also man muss dieses genaue Zeitprofil sich anschauen. Und da kann man eben noch nicht erkennen, dass wir wirklich Reformen haben, die das Potenzial auch erhöhen. Und davon hängt eben die Einschätzung auch ab, wie viel wird langfristig eigentlich wirklich passieren. Deshalb haben wir mit Absicht und Bedacht keine einzelne Multiplikatorzahl ausgewiesen, weil wir auch denken, dass sie für die Debatte, die wir im Moment führen, nicht nützlich ist.
Herr Schmidt?
Ja, nochmal ein Gedanken zum wirtschaftspolitischen Kompass. Wir haben bewusst uns dazu entschieden, einen Kompass zu geben für eine marktwirtschaftliche Reform in Deutschland, weil wir uns in einem Systemwettbewerb befinden. Wir haben ja gesehen, die Exporte laufen schwach, sie fallen als typischer Treiber eines deutschen Aufschwungs aus. Und das liegt daran, dass sich strukturell die internationale Nachfrage verloren hat. Deutschland hat sich von der weltwirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt, weil wir wir sind wettbewerblich schlechter geworden, gerade im Vergleich zu China. Wir haben ein Fokusthema zu China geschrieben, wo wir mal die Wirtschaftspolitik aufgeschrieben haben. Da steht zum Beispiel drin, dass in China 3 bis 4 Mal so viele Subventionen gezahlt werden wie in europäischen Staaten. Und mit diesen Unternehmen, die stark subventioniert werden, müssen die deutschen Unternehmen konkurrieren auf den internationalen Weltmärkten. Unsere Empfehlung ist nicht, dem hinterher zu hecheln und auch dem nachzusubventionieren, sondern Standortbedingungen zu verbessern, damit internationale Wettbewerbsfähigkeit zurückgewonnen werden kann. Und dafür ist dieser Kompass, glaube ich, wichtig. Es gibt viel zu tun. Deswegen haben wir eine ganze Bandbreite an Maßnahmen vorgeschlagen. Und wenn man in dem einen Bereich eine Kommission braucht, dann gibt es genügend andere Bereiche, wo man sofort aktiv werden kann.
Die nächste Frage hat Herr Fiebiger.
Als Sie im Frühjahr die Gemeinschaftsdiagnose vorgestellt haben, war offenbar noch ein bisschen mehr Optimismus, was eben diese Investitionen angeht, dass sie vielleicht doch auch ein bisschen mehr Aufbruch in Deutschland bringen. Muss man vielleicht im Nachhinein feststellen, dass solche schuldenfinanzierten Investitionen am Ende doch eben nur zu diesen Verschiebebahnhöfen führen, dass es vielleicht strukturell so angelegt ist? Wenn ich dürfte, noch eine zweite wirklich technische Frage, es tut mir leid. Es gab jetzt mehrere Visionen, sowohl beim Statistischen Bundesamt als auch in den USA, wo wir gesehen haben, dass die Arbeitslosenzahlen wirklich dramatisch korrigiert worden sind. Das macht ja Ihre Arbeit, die Sie auch stark mit Zahlen arbeiten, nicht leichter. Meine Frage, wie gehen Sie damit um, beziehungsweise worauf basiert aus Ihrer Sicht diese technische Unsicherheit? Sorry für diese technische Frage.
Ich würde mal beginnen. Also einmal zu unserem Frühjahrsgutachten. Ja, da haben Sie recht. Ich denke, da waren wir noch etwas zuversichtlicher. Das Delta, was die Frühjahrsprognose und unsere Herbstprognose unterscheidet, ist die Konkretisierung des Fahrplans, insbesondere für das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz. Da sieht man ja jetzt zumindest für die kommenden 2 Jahre ganz konkret die Ausgabenpositionen. Die Zusätzlichkeit hat sich für die Länder und auch für den KTF wurde rausgenommen. Und das sind natürlich dämpfende Faktoren. Ganz konkret zu den Ausgabenplänen sieht man beispielsweise, dass eben ungefähr dieses Jahr 10 Milliarden an die Bahn fließen sollen. Und da scheint doch zum Beispiel und in den kommenden Jahren ähnliche Beträge in Relation, die da geplant sind. Und da sind zumindest konjunkturell erstmal keine Impulse zu erwarten, weil gerade, das hatte ich ja in dem Eingangsstatement schon gesagt, gerade da die Planungszeit und Vergabezeit und Realisationszeiten eben deutlich länger sein werden. Das vielleicht zu dem ersten Punkt, zu den Revisionen. Ja, starke Revisionen sind für uns natürlich ungünstig, weil das zeigt auf, und das war ja jetzt auch so bei der jüngsten Revision, dass wir eigentlich in einer anderen konjunkturellen Welt gelebt haben, gemäß der revidierten Daten. Die Wellblechkonjunktur, die hat sich jetzt verabschiedet. Wir hatten tatsächlich eine stärkere Erholung im Jahr 2021, 2022, eine tiefere Rezession im Jahr 2023, 2024. Das heißt, das Konjunkturbild hat sich rückblickend doch deutlich verändert. Es hat sich dahingehend auch verändert, dass wir gesehen haben, jetzt mit den jüngsten Zahlen, dass zum Beispiel der private Verbrauch schon wieder Zuwächse verzeichnet hat seit dem ersten Quartal 2024. 5 Quartale hintereinander, nur das letzte Quartal war tatsächlich rückläufig. Und da muss man sehen, wie man das einpreist, ob man sagt, diese tiefere Rezession schiebt man eher in Richtung Struktur. Also strukturell sind wir jetzt schwächer aufgestellt. Oder ob man das in die Konjunktur schiebt, dann hätte man eine höhere Absprungrampe, wenn man so möchte. Ich denke, wir haben hier einen guten Mittelweg gefunden. Ja, und es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir quantitativ gesehen nur kleinere Revisionen in Zukunft sehen könnten. Aber wir müssen damit arbeiten, was wir bekommen.
Herr Wollmershäuser?
Ja, ich würde gern beim ersten Punkt ein bisschen widersprechen, denn ich finde, wir haben ja eigentlich unser Konjunkturbild im Vergleich zum Frühjahr gar nicht groß geändert. Und ich finde das eigentlich schon fast erstaunlich vor dem Hintergrund der vielen Dinge, die passieren. Und vor allem die Einschätzung im Hinblick auf das Fiskalprogramm ist eigentlich relativ ähnlich wie im Frühjahr. Es ist vor allem extrem unsicher, was wir in unsere Prognosen hier reinstecken. Das war im Frühjahr schon so, das ist jetzt schon so. Und viele Punkte sind ja erwähnt worden, weil wir schlicht und ergreifend gar nicht wissen, was da alles noch kommt, was eigentlich konkret entschieden wird. Jetzt steht der Herbst der Reformen vor der Tür. Das eine oder andere haben wir in gewisser Weise vielleicht in unserer Prognose berücksichtigt. Wir haben viele, viele Setzungen, viele, viele Annahmen getroffen. Das war im Frühjahr schon so, das ist jetzt auch so. Aber im Grunde genommen ist unser Konjunkturbild heute eigentlich ganz identisch mit dem aus dem Frühjahr. Wir haben unsere Prognose um ein Zehntel nach oben revidiert. Das ist im Grunde genommen mit Blick auf ein halbes Jahr eigentlich so gut wie nichts. Und für das nächste Jahr haben wir die Prognose eigentlich unverändert gelassen. Und vielleicht noch eine zweite Ergänzung zu den Revisionen der Daten. Im Grunde genommen stehen die statistischen Ämter vor exakt denselben Problemen, wie wir als Konjunkturforscher und Konjunkturanalysten. Wir haben es mit dem Strukturwandel zu tun. Und viele Dinge, die die statistischen Ämter machen, beruhen letztendlich auch auf Fortschreibungen. Die erste Daten, die sie veröffentlichen, schreiben sie im Grunde genommen mit Relationen, mit Zusammenhängen der Vergangenheit fort. Zum Beispiel eben, dass es irgendwie einen Zusammenhang zwischen der Industrieproduktion und der Wertschöpfung in der Industrie gibt. Und wenn sich diese Zusammenhänge im Zeitablauf verändern, und das ist genau das, was in einem Strukturwandel passiert, und zwar in ausgesprochen großem Ausmaß der Zeit, dann stimmen eben auch diese Schnellschätzungen, die das Statistische Bundesamt bringt, nicht mehr. Und sie werden dann im Nachhinein, teilweise mit ein, zwei Jahren Verzögerung, revidiert, weil dann irgendwann plötzlich mehr Informationen vorliegen. Also die Problematik ist insofern bei den Kolleginnen und Kollegen im Statistischen Bundesamt ganz ähnlich wie bei uns. Wir wissen im Grunde genommen nicht wirklich, wie sich der Strukturwandel auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkt. Was das für Konsequenzen mit sich bringt, es ist schwierig für uns, diese Dinge in die Prognose reinzupacken, sozusagen wenn wir nach vorne schauen. Und für die Kolleginnen und Kollegen im Bundesamt ist es schwierig, eben mit diesen etablierten Relationen zu arbeiten. Und das führt dann eben im Nachhinein zu Revisionen. Für uns ist es unschön, weil es im Grunde genommen die Vergangenheit unsicher macht und nicht nur die Zukunft. Und das ist schwierig für uns im Grunde genommen, natürlich auch dann vernünftige Analysen und Prognosen zu machen.
Wer wollte noch ergänzen?
Ja, Sie hatten ja auch nach der grundsätzlichen Einschätzung gefragt von schuldenfinanzierten Staatsausgaben. Die Gemeinschaftsdiagnose gehörte immer zu den Verteidigern der Schuldenbremse, jedenfalls im Grundsatz. Wir haben auch gesehen, dass Sie mit der alten Regel 0,35% strukturelles Defizit in Relation zum Bruttoinlandsprodukt unnötig restriktiv ist, aber vom Grundsatz her haben wir die Schuldenbremse immer verteidigt. Wir haben auch gezeigt in früheren Gutachten, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Strenge von Fiskalregeln und Investitionstätigkeit des Staates gibt. Und das sieht man jetzt, also genau das, was wir immer gesagt haben, passiert jetzt. Die Staatsverschuldung wird massiv ausgeweitet. Ich erwähnte das schon, das strukturelle Defizit steigt im Jahr 2027 auf 3,8% des Bruttoinlandsprodukts. Die Schulden, der strukturelle Primärsaldo wird dann minus 180 Milliarden Euro betragen, nach allem, was man jetzt sagen kann. Und diese Ausweitung geht eben überwiegend für konsumtive Zwecke drauf. Ja, das ist nicht so, dass der Staat seine Prioritäten ändert. Die Investitionen die wachsen zwar für sich genommen mit hohen Raten, weil sie vom Volumen her grundsätzlich erstmal kleiner sind, aber in Milliarden betrachtet steigt der Staatsverbrauch deutlich stärker als die Investitionen. Es passiert genau das, was wir immer gesagt haben. Deshalb empfehlen wir auch explizit in unserem wirtschaftspolitischen Kompass, die Schuldenbremse wieder strenger zu machen. Und zwar dahingehend, dass die Verteidigungsausgaben perspektivisch in den Kernhaushalt überführt werden. Wenn das sind keine potenzialsteigernden Maßnahmen. Es ist verständlich, dass man aus sicherheitspolitischen Gründen jetzt nicht so schnell das alles aus dem Kernhaushalt finanzieren kann. Aber perspektivisch muss man das tun. Sonst würde ja auch die Zinsbelastung in zukünftigen Haushalten für Verteidigungszwecke immer stärker werden. Das würde soziale Ausgaben verdrängen, das würde investive Ausgaben immer weiter verdrängen. Wir empfehlen in konkreten Schritten jedes Jahr einen bestimmten Prozentpunktesatz dieser Bereichsausnahme für Verteidigungsausgaben wieder abzubauen, damit das perspektivisch langfristig im Kernhaushalt landet. Eine Schuldenbremse ist an und für sich sinnvoll und, wie man jetzt auch sieht, eben notwendig, weil die Prioritätensetzung im Staat dadurch nicht verbessert wird in Richtung Investitionen, wenn man die lockert. Das sehen wir jetzt wieder sehr eindrücklich.
Dann die nächste Frage, Frau Kollegin.
Maria Martinez von Reuters. Zwei Fragen zum Thema Europapolitik. Gestern hatte Finanzminister Klingbeil eine Rede bei der Hertie School und er hat gesagt, dass für strategisch wichtige Komponenten wie bestimmte Halbleiter oder Batterien wäre Buy European der richtige Ansatz. Was halten Sie davon? Und zweite Frage. Ist der Green Deal der Europäischen Union aus Sicht der Institute zu ambitioniert? In der Umweltpolitik betonten Sie, dass die Geschwindigkeit der Dekarbonisierung auf entsprechende Anstrengungen in andere Länder konditioniert werden sollte. Danke.
Wollen Sie beginnen?
Ja, also ganz konkret empfehlen wir keine Industriepolitik. Das würde ja darauf hinauslaufen, also Buy European, sich zu verschanzen, bringt gar nichts, bringt auch nichts mit Blick auf die sogenannte Souveränität, denn es wird uns nicht gelingen, die gesamten Wertschöpfungsketten hinter die europäischen Grenzen zurückzuziehen. Das Einzige, was dabei passiert, ist, dass es immer teurer wird. Deshalb geht es hier umso mehr um Diversifizierung, um eben Risiken gegenüber einzelnen Ländern abzubauen. Das gelingt am besten auch dadurch, dass die Unternehmen selber diese Risiken spüren müssen am Kapitalmarkt durch entsprechende Risikoprämien, die dort gestellt werden müssen. Und das wiederum gelingt umso besser, je weniger es explizite oder implizite Bailouts gibt. Also solange es etwas gibt wie zu groß, um vom Staat hängen gelassen zu werden, hat man natürlich die falschen Anreize. Also eine industriepolitische Agenda, die hatten wir ja in den vergangenen Jahren, die hat ja auch letztendlich die Lähmung der ökonomischen Dynamik mit verursacht, weil der Staat nun mal nicht wissen kann, schon gar nicht besser wissen kann als die privaten Akteure, wo in Zukunft die wertschöpfungsträchtigsten Industrien sein werden. Es hat einen Grund, warum wir die marktwirtschaftlichen Mechanismen im wirtschaftspolitischen Teil so stark unterstrichen haben, weil das nun mal die überlegene Vorgehensweise ist, um sich wirtschaftlich zu entwickeln. Und da sollte man auch nicht immer wie ein Kaninchen vor der Schlange auf die vermeintlichen Erfolge in China schauen. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dort wird mit massiven Subventionen eine bestimmte Industriestruktur geprägt. Aber wir sollten vorsichtig sein, das für ein wirtschaftspolitisches Erfolgsmodell zu halten. Denn was wir derzeit sehen, ist, dass auch China von einer gesamtwirtschaftlichen Unwucht in die nächste taumelt. Dort sind zunächst im Immobilienbereich auch sehr stark staatlich gefördert riesige Überkapazitäten entstanden. Die sind dem Land selber auf die Füße gefallen. Jetzt hat man in bestimmten Industriebereichen massive Überkapazitäten geschaffen, die man nur noch in der übrigen Welt verramschen kann. Und das ist kein wertschöpfungsträchtiges Programm, auch nicht für China. Es ist kein Wohlstandsprogramm. Und wir sollten uns gerade eine solche interventionistische Politik nicht zu eigen machen. Und was die Dekarbonisierungspolitik angeht, da ist es leider so, dass die Erfolge dieser Politik davon abhängen, dass sie global koordiniert geschieht. Wenn das nicht der Fall ist, sind europäische oder gar deutsche Alleingänge im Zweifel sogar kontraproduktiv, weil wir dann Industriebereiche abwandern sehen werden, die hierzulande mit einem geringeren CO2-Footprint operieren, als sie es dann in anderen Teilen der Welt täten. Wir müssen hier leider die Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass es entweder global koordiniert gelingt oder gar nicht.
Herr Heutemüller. Ja, es ist wichtig, auf Zielkonflikte hinzuweisen. Also wir als Ökonomen können ja nicht sagen, wie schnell man dekarbonisieren sollte. Das ist eine gesellschaftliche Frage, das muss die Politik entscheiden. Aber wir können als Ökonomen auf Zielkonflikte hinweisen. Und das hat die Politik in der Vergangenheit eben vermieden. Wir haben lange Zeit die Geschichte aus der Politik gehört, dass Dekarbonisierung eine Win-Win-Situation sei. Und wir haben in der Gemeinschaftsdiagnose seit Jahren darauf hingewiesen, dass das nicht stimmt. Wir haben Schätzungen vorgelegt. Was hat die Dekarbonisierung für Effekte auf das Produktionspotenzial? Das kann man schon im Frühjahrsgutachten 2022 ausführlich nachlesen. Für die Durchsetzungsfähigkeit von Klimapolitik ist es wichtig, dass die Menschen die Folgen verstehen und dass die transparent dargelegt werden. Ich glaube, dann kann man auch vieles machen. Aber wenn man einfach nicht die Wahrheit erzählt und sagt, es wird uns allen besser gehen, wenn wir weniger Energie verbrauchen, das glaubt am Ende eben keiner, zuletzt die Industrie. Insofern wäre unsere Empfehlung, mit den Zielkonflikten, die entstehen, mit den wirtschaftlichen Kosten, die Dekarbonisierung für den reichen Norden nun mal mit sich bringt, eben offen umzugehen. Aus globaler Perspektive ist es völlig klar, wir müssen diese Kosten früher oder später in der einen oder anderen Form tragen. Man sollte das eben systematisch und marktwirtschaftlich versuchen zu lösen und vor allen Dingen transparent herstellen. Es wird nicht möglich sein, in Deutschland zu dekarbonisieren, Treibhausgasneutralität, ohne ökonomische Kosten. Das wird uns was kosten und wir haben es auch ausgerechnet und vorgelegt, was uns das kosten wird. Und Herr Schmidt.
Ja, ich würde das gerne noch mal unterstützen, gerade mit Blick auf die Chip-Produktion. Das ist ja genau das Problem, was ich vorhin schon versucht habe anzusprechen. Eben mit Subventionen wird man das Problem nicht lösen können. Es ist sehr schwer, durch reine Subventionierung eine wettbewerbsfähige Industrie in Deutschland aufzubauen. Es gibt ja auch gerade sehr forschungsnah Produktionen und Design von Chips in Deutschland. Und das muss man halt nutzen, um das wettbewerbsfähig zu machen. Durch die Ausgründung, durch Start-ups, durch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um hier wieder Anschluss an die führenden Unternehmen in der Welt zu erreichen. Aber das geht nicht durch die Subventionierung von einzelnen Produktionsstandorten.
Ja. Dann die nächste Frage, Herr Fechtner.
Vielen Dank, Nico Fechtner, DTS Nachrichtenagentur. Im Gutachten werden ja die enormen Risiken durch eine erneute Eskalation im Handelskonflikt mit den USA genannt. Inwieweit können diese wirtschaftlichen Risiken mit Handelsabkommen wie Mercosur reduziert werden?
Wer möchte? Bitte.
Ja, also wir haben ja im Gutachten deutlich aufgeschrieben, dass die Zollpolitik der USA global schädlich ist. Das bezieht die USA ausdrücklich mit ein. Aber der allergrößte Teil des Welthandels findet ohne Beteiligung der Vereinigten Staaten statt. Und deshalb muss das auch die Strategie sein, neben den Versuchen natürlich die USA auch wieder in eine geordnete Welthandelsordnung zurückzuführen. Aber solange das aus bestimmten Gründen nicht gelingt, gilt es umso mehr, die anderen wirtschaftlichen Regionen der Welt zu erschließen. Da ist Mercosur ein ganz wichtiger Kandidat und dort scheint es jetzt ja auch Fortschritte zu geben. Wir haben, glaube ich, gestern die Nachricht vorgestern von Indonesien bekommen. Das ist nun quantitativ unbedeutsam für den europäischen Handel, aber immerhin ein wichtiges Signal und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, weil es offenbar weiterhin möglich ist, solche Handelsabkommen zu schließen. Das ist ein positives Signal für die Welthandelsordnung. Und zum Zweiten aber auch, weil es im Wesentlichen ein Handelsabkommen ist und sich damit auch die Europäer von ihrer bisherigen Vorgehensweise weitgehend zumindest verabschiedet haben, an solche Handelsvereinbarungen immer noch sehr weitreichende Standardabkommen zu knüpfen, mit denen wir der übrigen Welt vorschreiben wollen, was sie tun müssen, um mit uns handeln zu dürfen, was mit dem eigentlichen Handelsgegenstand gar nichts zu tun hat. Und das, würde ich sagen, ist in zweierlei Weise ein positives Signal. Ja, weltweite Handelsintegration, auch die sonstige ökonomische Integration, etwa über Direktinvestitionen, vertiefen. Und es sich eben auf die ökonomische Sphäre zu konzentrieren und andere politische Ziele nicht seinerseits über Handelsabkommen zu hebeln.
Meine Nachfrage würde sich dann nochmal in eine etwas andere Richtung, auf eine etwas andere Richtung beziehen, denn Sie haben ja schon gesagt, dass die erweiterten Verschuldungsregeln einen großen Einfluss haben werden. Würden Sie auch sagen, dass das Wachstum damit kurzzeitig, ich sag mal, mehr oder weniger garantiert ist?
Garantiert ist da, denke ich, nichts beim Wachstum. Das sind Annahmen, die wir tätigen, zum Beispiel die Annahme, dass ansonsten keine weiteren Schocks oder Ereignisse auf die Volkswirtschaft wirken. Und ein Garant für einen stärkeren Aufschwung in den kommenden Jahren ist das sicherlich nicht, sondern unsere Prognose, unser Gutachten ist so zu verstehen, dass das eine Einschätzung von uns als Experten für die deutsche Konjunktur ist, wie es laufen könnte, mit größerer Unsicherheit behaftet, was die Effekte der finanzpolitischen Impulse angeht, auch was die Abflüsse angeht. Was wir dazu sagen können, ist, dass wir deutlich konservativ vorgegangen sind, als jetzt in den Bundeshaushalten die Bezifferung der Abflüsse für die Mittel sind. Aber ein Punkt sind, wann die Mittel abfließen. Ein anderer Punkt ist, wann das tatsächlich auf die Straße gebracht wird, wann das in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen dann wirksam wird. In Summe ist das unsere beste Abschätzung von den finanzpolitischen Effekten mit großer Unsicherheit behaftet. Das ist kein Garant für einen kräftigen Aufschwung.
Herr Kurz.
möchte bei dieser Gelegenheit auch noch mal einer Fehlinterpretation dieses Gutachtens entgegenwirken, das wir auch schon im Sommer gesehen hatten, als die Institute jeweils für sich ihre Prognosen angehoben hatten. Das, was hier prognostiziert wird, ist ein Stimulieren der ökonomischen Aktivität. Und das sind eben nicht wirklich stärkere Wachstumskräfte. Wir haben hier nicht so etwas wie einen selbsttragenden Aufschwung, sondern der wird sehr stark angeschoben durch eine massive Mittelaufnahme der öffentlichen Hand. Ich möchte das mal mit einem sehr drastischen Bild illustrieren. Wenn Sie einen Junkie haben, der in den Seilen hängt und dem wird jetzt eine vollgezogene Spritze überreicht, dann wird er sich nach dem Schuss auch erstmal besser fühlen. Aber es würde wohl niemand auf die Idee kommen, schon gar kein Arzt, zu sagen, ah, jetzt hat sich der Patient erholt oder er sei auf dem Weg der Gesundung. Das können wir leider gerade nicht diagnostizieren. Und deshalb sollte sich die Wirtschaftspolitik nicht bestätigt fühlen in ihrem bisherigen Kurs dadurch, dass die Institute für das kommende und das übernächste Jahr Zuwachsraten für die Wirtschaftsleistung hierzulande prognostizieren, die deutlich über der eigentlichen Wachstumsrate liegen. Und die verkümmert im Laufe des mittelfristigen Projektionszeitraums auf gerade mal 0,2% am Ende des Jahrzehnts. Und dabei ist eben unterstellt, dass keine standortstärkenden Reformen eingeleitet werden. Dabei ist also der Status quo unterstellt. Wenn es also wirklich besser werden soll, dann kann die Wirtschaftspolitik mit den Ergebnissen dieses Gutachtens, was die quantitativen Größenordnungen angeht, nicht zufrieden sein.
Herr Baumeister? Genau. Also kurzfristig ist es aber natürlich schon so, dass eben diese zusätzlichen Staatsausgaben, und das ist ja sind zusätzliche Ausgaben in beträchtlichem Umfang, wir haben ja vorhin über die Impulse gesprochen, das sind wirklich Größenordnungen, die wir dann am Ende eben auch im konjunkturell sehen. Der Staat gibt Geld aus, investiert zum Beispiel in die Infrastruktur und das schiebt eben kurzfristig die Konjunktur an. Und vorhin ist nach den Multiplikatoren gefragt worden. Wir haben das zwar nicht explizit ausgewiesen, aber natürlich fließen in unsere Überlegungen dann eben ein, Fragen wie zum Beispiel, wohin fließt das Geld? In welche Bereiche fließt es? Und es fließt eben vorwiegend in sehr kleine Bereiche, den Straßenbau, den Tiefbau zum Beispiel oder eben in die Verteidigungsindustrie, sehr, sehr kleine Bereiche, die sehr, sehr gut ohnehin schon ausgelastet sind, weil es Bereiche sind, die schon aus den vergangenen Jahren heraus von staatlichen Maßnahmen profitiert haben. Und insofern wird ein Großteil dieser zusätzlichen Ausgaben zum einen in Preisanstiege fließen. Das heißt, das kommt eben nicht dann beim realen Bruttoinlandsprodukt an, sondern es wird zu zusätzlichen Preisanstiegen führen. Und gerade im Bereich der Rüstungsausgaben, das ist zumindest das, was wir unterstellen, wird ein Großteil der Ausgaben eben auch ins Ausland fließen, weil wir eben kurzfristig gar nicht in der Lage sind, die Rüstungsgüter, die die Politik sich wünscht, eben zu beschaffen. Insofern fließt eben ein Teil des Geldes ins Ausland. Das heißt, es landet eben auch nicht bei uns im Bruttoinlandsprodukt, sondern zum Beispiel im Bruttoinlandsprodukt der USA. Das heißt, unterm Strich wird eben der von uns implizit unterstellte Multiplikator kurzfristig eben deutlich kleiner als 1 sein. Das heißt, ein Großteil der Milliarden Euro, die der Staat ausgibt, führt zu höheren Preisen oder eben zu zusätzlichen Importen und eben nicht zu realem Bruttoinlandsprodukt in Deutschland.
Frau Wevers.
Vielen Dank. Ich habe ganz unterschiedliche Nachfragen. Einmal Professor Holtemüller. Sie sagten, dass wir bei 3,8% strukturellem Defizit landen. Jetzt hatten Sie ja auch gesagt, dass der Abfluss aus den Vermögen wahrscheinlich gar nicht so schnell kommt, wie wir das erwarten. Wie haben Sie das sozusagen zusammengerechnet, Verschuldung, Entwicklung und Abfluss der Mittel? Und wie würde sich das möglicherweise auch an den Finanzmärkten auswirken, weil das ja dann auch Auswirkungen auf die Rendite der Bundesschuld hat, beziehungsweise Finanzierungskosten und die eh schon sehr hohe Zinsposition im Haushalt? Und die zweite Frage, die ich gerne Herrn Professor Schmidt nochmal, würde ich Sie gerne adressieren, weil Sie eben dieses Stichwort Startups sagten, im Zug jetzt im Zusammenhang mit der Chip-Politik. Es gibt ja auch Überlegungen, wie man die Branche stärken kann. Es ist jetzt in dem Standortfördergesetz einiges dazu, was so steuerliche Bedingungen betrifft. Ich habe das jetzt nicht in Ihrem Katalog gefunden. Mit den Punkten, ist es für Sie nicht so wichtig oder ist es vielleicht ausreichend, was da politisch schon passiert? Oder ist es für Sie... ist es ein eigenes Thema oder wie würden Sie da drauf schauen? Danke.
Wer beginnt?
Ja, ich beginne mit dem ersten Teil der Frage. Man hat zwei Komponenten. Also wir haben im Jahr 2026, um auf das 27er strukturelle Defizit dann zu kommen, wir haben ja 35 Milliarden Euro zusätzliche Maßnahmen in 2026 diskretionär unterstellt. Das ist in unserer Maßnahmentabelle ausgewiesen. Und die Verschuldung steigt aber etwas stärker. Das liegt daran, dass eben auch noch in anderen Bereichen, die nicht zu diesen diskretionären Maßnahmen gehören, turnusgemäß sozusagen Ausgaben steigen. Wir haben nicht nur zusätzliche Ausgaben durch die diskretionären Maßnahmen, sondern wir haben auch Ausgaben, die eben unabhängig davon zulegen. Und deshalb ist insgesamt der Effekt auf die Neuverschuldung, auf den strukturellen Primärsaldo, das ist die entscheidende Größe an der Stelle, die noch mal größer sind. Also hängt das zusammen. Also es gibt diskretionäre Maßnahmen, die mit dem Sondervermögen zusammen, die da auch konkret eingestellt sind, haben wir quantifiziert. Das ist eine ganz lange, große Tabelle, einseitig im Gutachten. Und dann gibt es weitere endogene Maßnahmen.
Ja, zu Ihrer Frage zu den Startups. Also zum einen hoffen wir natürlich oder würden wir empfehlen, die Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag vorgesehen sind, da ist ja ein Fonds vorgesehen zur Förderung von Startups und zur Verbesserung der Wagniskapitalfinanzierung, das so schnell wie möglich umzusetzen. Zum anderen würden wir das unter den Punkt Innovationshemmnisse sehen, weil das ja diesen ganzen Innovations-, Forschung-, Entwicklungsprozess beinhaltet. Also da würden wir das verankern. Man muss Forschungsförderung betreiben, man muss Gelder dort bereitstellen. Aber wie das dann eingesetzt wird, das muss man dann schon auch den Unternehmen überlassen und den Hochschulen, damit das in die beste Richtung geht. Und sollte das eben nicht staatlich vorgeben, wie das in anderen Bereichen passiert.
Wollen wir es also? Genau, ich wollte da auch noch kurz dazu ergänzen. Also das ist Punkt 10 im Maßnahmenkatalog, falls Sie es noch mal nachlesen wollen. Das ist ja alles, sind ja alles nur sehr kurz gefasste Punkte. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, und vielleicht ist das das wenig Positive, was wir heute zu berichten haben, es ist ja so, es gibt ja sehr viele Innovationen in Deutschland. Also wenn Sie sich solche Statistiken anschauen, zum Beispiel Patentanmeldungen, dann ist das sozusagen einer der wenigen Statistiken, wo Deutschland mal auf der Seite steht, wo man was Positives finden kann. Was wir nur nicht schaffen in der Regel ist, dass diese Innovationen, die in Deutschland stattfinden, auch zu Produktionen in Deutschland führen, sondern was wir beobachten ist, dass diese Innovationen dann in der Regel auswandern oder abwandern und irgendwo anders, in der Regel in den USA, marktfähig werden. Und das hat zum Beispiel eben auch damit zu tun, dass es extrem schwierig ist für Startups, sich zu finanzieren in Deutschland. Das hat zum Beispiel auch, würde ich sagen, mit einem sehr stark bankbasierten System zu tun, nicht? Dinge, in denen Startups tätig sind, das sind häufig natürlich Innovationen, die man jetzt nicht angreifen kann, nicht? Das sind Dinge, die man schwer beleihen kann, gerade im Bereich der Softwareentwicklung, der künstlichen Intelligenz. Das ist etwas, was man braucht in einem bankbasierten System, wenn man von einer Bank einen Kredit haben möchte. Man muss etwas beleihen. Was uns eben fehlt, sind zum Beispiel Risikokapitalmärkte, wo eben genau solche Dinge, solche Startups dann finanziert werden können. Die sind bei uns unterentwickelt, wenn nicht gar nicht entwickelt. Und das ist einer der Gründe, warum diese Innovationen eben abwandern und die Wertschöpfung dann eben irgendwo anders stattfindet. Also das ist einer der Punkte, an denen man unbedingt ansetzen muss.
Also Sie wären schon dafür, das, den Risikokapitalmarkt zu entwickeln, etwa über neue Exit-Möglichkeiten.
Den Kapitalmarkt zu entwickeln ist immer grundsätzlich eine gute Idee.
Dann die nächste Frage, Herr Koch.
Ja, Frau Dani-Knedlik. Sie haben die enormen Umbrüche geschildert in dieser Diagnose, also Subventionen China, Zölle USA. Muss man da nicht sagen, dass die Bundesregierung mit ihrer Politik jetzt einfach Pech hat? Und zweitens, kann man mit den traditionellen Anreizen, Politikanreizen, also Arbeitsanreize, Bürgergeld, Energiepreise und so weiter, gegen diese großen globalen Umbrüche überhaupt etwas ausrichten?
Ja, also Pech gehabt, das kann man so formulieren. Man könnte auch sagen, sie steht vor großen Herausforderungen, die sie meistern sollte und, wenn sie uns gut vertritt, auch meistern muss. Und ich denke, dass man gegen diese großen Umbrüche schon einiges tun kann, durch standortstärkende Reformen, zum Beispiel die jetzt schon genannt wurden für Arbeitsmarktanreize, Stabilisierung der Sozialversicherungen, sicherlich auch Stärkung des Humankapitals. Da haben wir explizit nochmal aufgeschrieben, zum Beispiel die Aus- und Weiterbildung für Berufswechsel wären da wichtig, aber auch die Vereinfachung von Fachkräftezuwanderung. Und ich denke, man kann sich sehr wohl mit standortstärkenden Reformen gegen diese großen exogenen Umbrüche stemmen.
Herr Kurz? Daran liegt auch genau die positive Botschaft. Es gibt erhebliche Produktivitätsreserven und die haben wir hier im eigenen Land in der eigenen Hand. Sie haben zwar zu Recht darauf hingewiesen, dass wir es auch mit exogenen Schocks zu tun haben, die wir so gut wie gar nicht beeinflussen können, aber die Standortprobleme haben wir nicht erst seit vergangenem Jahr. Wir haben diese Tendenz mindestens seit 10 Jahren, wo wir in den internationalen Standortrankings nach unten durchgereicht werden, und zwar dramatisch. Und wir sehen es auch in der Entwicklung unserer Produktivitätskerne, die zunehmend geschrumpft sind. Und auch das nicht erst seit dem vergangenen Jahr. Das heißt, hier haben wir tatsächlich unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Oder man könnte auch sagen, uns auf den vorangegangenen Erfolgen zu lange ausgeruht. Die Zeit ist jetzt vorbei. Und deshalb ist aber auch die positive Botschaft, die in diesem Gutachten vermittelt wird, man kann etwas tun, man hat erhebliche Produktivitätsreserven und man sollte sich jetzt eben nicht zurückziehen und sagen, wir können sowieso nichts machen, das ist alles nur das Ungemach der übrigen Welt. So ist es nicht. Auch in der übrigen Welt liegen übrigens noch enorme Chancen. Wir hatten das ja vorhin diskutiert, dass man eben auch den Handel mit vielen Regionen der Welt noch weiter intensivieren kann. Die werden noch auf Jahrzehnte hinaus kräftig wachsen. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass sich die deutsche Industrie in diese internationale Arbeitsteilung neu ausrichtet. Und das beginnt am besten damit, dass man die heimischen Standortfaktoren verbessert.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann Herr Kollege.
Kurz Ulrich Reitz, NTV. Wenn dieser Herbst der Reformen käme oder irgendwann vielleicht der Winter der Reform und Ihre Mahnungen erkannt werden und umgesetzt werden, wann würde sich das wirklich in BIP-Wachstum niederschlagen? Und haben Sie die Zuversicht, dass wir irgendwann in den nächsten Jahren mal wieder eine 2 vor dem Komma sehen, was die Wachstumsquoten angeht?
Das ist eine sehr gute, weil sehr schwierige Frage. Ich denke, es hat 2 Komponenten. Wenn also jetzt, und zwar nicht nur in Einzelreformen, sondern wenn jetzt erkennbar wäre, aha, wir bekommen jetzt eine Reformpolitik aus einem Guss, idealerweise aus einem marktwirtschaftlichen Guss, der damit einhergeht, auch den Sozialstaat natürlich zu erhalten, aber so umzubauen, dass er nicht länger denjenigen auch im Weg steht, den er eigentlich helfen möchte. Wir brauchen ja einen aktivierenden Sozialstaat, das ist die Idee der sozialen Marktwirtschaft, und nicht einen Versorgungsstaat, der die Menschen in der Transferabhängigkeit hält. Das heißt, das sind diese beiden wesentlichen Reformsäulen, auf denen das ruhen muss. Angebotsorientierte Reformen, was Deregulierung angeht, was Abschied von der Industriepolitik angeht, was Abschied von den Subventionen angeht, was bedeutet, eine Energiepolitik zu betreiben, bei denen bereits die Produktionskosten wettbewerbsfähig sind und sie nicht einfach durch Subventionen heruntergeschleust werden, was auf Dauer nicht nachhaltig ist und den Standort beschädigt. Wenn all das in sich schlüssig angegangen wird, dann wird das natürlich kräftige Wachstumseffekte haben mit Blick auf die Produktionsmöglichkeiten. Das sind die Reserven, von denen wir gesprochen haben. Wie schnell das dann tritt fast, das ist sehr schwer zu prognostizieren. Aber wenn man das vergleicht mit der Entwicklung in anderen Ländern, ist mittlerweile der Abstand so groß, dass man sich eben schon davon versprechen kann, dorthin wieder aufzuholen. Und das andere sind eben die konjunkturellen Effekte, auch schwer zu prognostizieren, aber es ist schon angesprochen worden, dass wir beispielsweise bei den privaten Investitionen dafür, dass wir ja eigentlich eine Aufschwungphase haben, sehr schwache Zahlen eingetragen haben, weil das im Wesentlichen auch nur durch steuerliche Anreize angeschoben wird. In normalen Aufschwungzeiten hätten Sie viel kräftige Reaktionen der privaten Investoren. Das könnte viel stärker anspringen, sobald man erkennt, aha, Deutschland rückt wieder vor in die Oberliga der internationalen Standorte.
Herr Heutemüller? Ja, also 2%, da wäre ich sehr skeptisch, aus folgendem Grund. Um Wertschöpfung zu generieren, brauchen Sie Menschen. Wir haben aber eine Geburtenrate, die weit von unter 2 ist. Das heißt, wir werden immer weniger. Und das führt für sich genommen schon dazu, dass wir erstmal einen negativen Wachstumsbeitrag haben. Also nur von dem Arbeitseinsatz hat man eben negative Effekte zu erwarten. Das mag die Größenordnung von 0,2, 0,3 Prozentpunkten sein. Und dann, wenn man jetzt mal optimistisch ist und sich anschaut, was waren in der längeren Frist, gehen wir mal bis zurück in die seit den 70er Jahren beispielsweise Westdeutschland und dann vereintes Deutschland, dann kommen wir auf durchschnittliche Produktivitätswachstumsraten von 1% im langjährigen Durchschnitt. Also viel mehr, als wir jetzt haben. Aber auch nicht 5 oder sowas. Ne? Also wenn Sie diese negative Komponente von der Bevölkerung, an der man kurzfristig sehr wenig ändern kann, schon mal haben, und dann schlagen Sie da optimistisch ein oder sagen wir 1,5 Prozentpunkte Produktivitätsfortschritt drauf, dann sind wir immer noch weit unter 2. Ja? Also wir werden einfach durch die Demografie in Zukunft stark ausgebremst werden.
Dani Knetinger?
Zum Timing würde ich gerne Herrn Kurz.
Bitte? Von Dani Knesig wollte sich erst äußern.
Vielleicht noch mal eine kleine Ergänzung dazu. Die 2% wirken auch etwas arbiträr. Es wäre doch wünschenswert, wenn wir erst mal die langfristigen Wachstumsperspektiven verbessern könnten, also unser Produktionspotenzial sich verbessert und wir vielleicht über mehrere Jahre hintereinander erst mal ordentliche Zuwächse verzeichnen könnten. Ob das jetzt 2% in einem Jahr sind, das ist doch eigentlich gar nicht wünschenswert. Sondern was wir uns wünschen, ist eigentlich eine nachhaltige Verbesserung unseres Standorts und ein nachhaltigeres Wirtschaftswachstum.
Herr Schmidt.
Absolut, aber zum Timing würde ich schon noch mal darauf hinweisen wollen, dass Ökonomie sehr von Erwartungen lebt. Das sieht man derzeit beim IFO-Erwartungs, bei der Erwartungskomponente, die seit Anfang des Jahres steigt. Das ist ja ein Vorschuss, ein Vertrauensvorschuss gewesen an die neue Bundesregierung, auch zumindest zum Teil. Und ich glaube, wenn es überzeugende Konzepte gibt, wo man auch erwarten kann, dass die umgesetzt werden, dass das dann auch sehr schnell in, zum Beispiel in Investitionen umgesetzt wird. Viele warten ja gerade darauf, dass Entscheidungen gefällt werden, um dann selbst investieren zu können, beziehungsweise wenn diese Entscheidungen nicht fallen, dann in absehbarer Zeit vielleicht ins Ausland abzuwandern. Also da ist jetzt die Politik gefordert und wir haben das als Positivrisiko auch ins Gutachten aufgeschrieben. Wenn man in diesem Herbst der Reformen tatsächlich mal etwas entscheidet und auf den Weg bringt, dann muss man nicht erst 2 Jahre warten, bis das wirkt, sondern das könnte dann auch, wenn es überzeugend ist, sehr schnell wirken.
Und dann habe ich als zunächst letzten Fragesteller auf meiner Liste Herrn Olk nochmal.
Ja, Thema Produktionspotenzial. Sie hatten jetzt zweimal erwähnt, das hätten Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, auf 0,2 bis Ende des Jahrzehnts korrigiert. Ich habe die, also wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue, habe ich nach EU-Methode 0,5 und nach Modem 0,3. Dann bin ich in der falschen Tabelle oder können Sie mich da noch einmal aufschlauen, wo ich die 0,2 finde?
Ich kann das beantworten. Also die Tabelle ist richtig, die 0,3 ist ein Durchschnitt von heute bis zum Ende des Jahrzehnts. Die 0,2, die wir jetzt immer erwähnt haben, ist sozusagen der Endpunkt, also das Jahr 2030. Das heißt, wir sind aktuell, wenn ich mich recht erinnere, bei noch 0,4 oder 0,5 und das sinkt bis zum Ende des Jahrzehnts auf 0,2. Das ist Modem, das ist die modifizierte EU-Methode, die wir aus unserer Perspektive als die bessere Schätzung betrachten. Nach EU-Methode, das ist das sozusagen, was auch typischerweise die Bundesregierung 1:1 umsetzt, ist der Ausblick etwas optimistischer. Und es ist eigentlich nur deshalb optimistischer, weil dort von, wie wir glauben, extrem dynamischen Produktivitätsentwicklungen in den nächsten Jahren ausgegangen wird. Das hat Herr Oltemöller ja gerade schon angesprochen. Man würde nach dieser Methode auf Produktivitätszuwächse kommen bis zum Ende des Jahrzehnts, die wir eigentlich in Deutschland schon lange nicht mehr gesehen haben. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir diese Methode modifizieren und etwas nach unserer Sichtweise realistischere Annahme über die Produktivitätsentwicklung in den nächsten Jahren unterstellen. Und deswegen kommt man eben nur auf 0,2 am Ende und nicht wie die... Bitte? Demografie ist auch noch eine kleine Änderung, genau, aber das ist der Hauptunterschied.
Kurze Rückfrage noch dazu. Können Sie sagen, also das ist jetzt die Revision zu der GD aus dem Frühjahr oder von vor einem Jahr?
Und bei der Potenzialschätzung?
Ja.
Unsere Einschätzung zum Potenzial hat sich im Vergleich zum Frühjahr gar nicht geändert.
Ein Jahr dran gekommen.
Genau, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir im Frühjahr die Schätzung 2029 beendet haben. Jetzt schätzen wir bis 2030, aber da hat sich an den Zahlen im Grunde genommen nichts verändert.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen in die Bundespressekonferenz. Danke.